SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Einigung in Minsk. Ab Sonntag sollen im Osten der Ukraine die Waffen schweigen. In der Schweiz hat jede 10. Person eine rassistische Einstellung, zeigt eine Umfrage des Bundes. Die Grossbank Credit Suisse macht einen Jahresgewinn von gut 2 Milliarden Franken. Die Boni sind weniger happig ausgefallen als auch schon. Um 13 Uhr, Suchtland, Schweiz.
Ich kann sagen, wir sind ziemliche Schluckspechte. Im Tabak sind wir grosssitzige Schlotter. Sehr, sehr hoch im internationalen Vergleich. Also die Suchtproblematik ist ein grosses Problem.
Wie kämpft man dagegen an? Mit Prävention? Mit Verboten? Oder am besten gar nicht? Irene Abderhalden ist die neue Direktorin der Stiftung Suchtschweiz. Sie ist bei uns im Tagesgespräch um 1. Das ist Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die ganze Nacht lang haben sie in Minsk verhandelt. 16 Stunden lang. Merkel, Hollande, Putin und Poroschenko. Mit dem Ergebnis, für das Kriegsgebiet im Osten der Ukraine haben die Konfliktparteien eine Waffenruhe vereinbart. Sie soll in der Nacht vom Samstag auf Sonntag um 0 Uhr in Kraft treten. Das verkündete der russische Präsident Putin am Vormittag. Und zu den zähen Verhandlungen sagte er:
«Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе».
Es war nicht die beste Nacht meines Lebens, aber der Morgen ist gut, weil es uns trotz der schwierigen Verhandlungen gelungen ist, uns auf das Wichtigste zu einigen, sagte Putin. Ja, Frage an Peter Giesling in Moskau. Kann man da jetzt von einem Durchbruch reden?
Eigentlich muss man sagen, ist heute in Minsk nach diesen zähen, 16-stündigen nächtlichen Verhandlungen bloß das 12-Punkte-Programm ebenfalls von Minsk vom September bestätigt worden. Also alles, was dort eigentlich mal vereinbart worden ist unter den Parteien, auch mit den Separatisten, das ist heute bekräftigt worden, allerdings ergänzt auch mit konkreten Terminen.
Was wurde denn noch vereinbart konkret neben dieser Waffenruhe?
Beispielsweise soll ein gegenseitiger Gefangenenaustausch stattfinden innerhalb 19 Tagen. Man hat sich auch auf einen Kompromiss geeinigt bei der sogenannten Demarkationslinie. Das heißt, die schweren Waffen müssen auch innerhalb von mehreren Tagen zurückgezogen werden von beiden Parteien. Und zwar die Separatisten, die müssen ihre Waffen zurückziehen von jener Demarkationslinie, die eben vor einem halben Jahr in Minsk vereinbart wurde. Und die Ukrainer, die müssen sich an der Demarkationslinie orientieren, wie sie eben jetzt besteht nach dem Zugewinnen der Separatisten im Osten der Ukraine.
Der Morgen danach, nach den Verhandlungen, sei gut, sagte Putin. Wir haben das vorhin gerade gehört. Ist denn nun auch dieses Verhandlungsergebnis Putin letztlich zu verdanken?
Nein, ich würde das nicht sagen. Putin hat allerdings immer wieder gesagt, es wäre wichtig, dass die ukrainische Regierung eben auch selbst mit den Separatisten verhandelt. Und man muss sehen, es haben sich in dieser Nacht eben nicht nur Hollande, Merkel, Poroschenko und Putin in Minsk getroffen. Parallel dazu hat sich eben auch die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen unter der Leitung der Schweizer Botschafterin Heidi Tagliavini. Und dort saßen eben auch die beiden Führer der abtrünnigen ostukrainischen Republiken und die haben dann letztlich eben diesem Waffenstillstand zugestimmt. Und ich denke, wenn man von einem Durchbruch spricht, so ist eigentlich dieser Durchbruch vor allem der Ukraine-Kontaktgruppe zu verdanken und weniger jetzt dem Treffen der Regierungschef und Präsidenten in Minsk.
Diese Waffenruhe, die gilt jetzt mal ab Sonntag. Ist denn zu erwarten, dass bis dann noch weiter Krieg geführt wird im Osten der Ukraine?
Darüber kann man nur mutmaßen, aber ich persönlich gehe davon aus, dass es jetzt noch zu heftigen Gebietsbereinigungen gewissermaßen kommen wird, vor allem rund um die ukrainische Stadt Mariupol am Asowschen Meer. Das ist eine Stadt, von der aus man die Krim-Halbinsel, die durch Russland annektierte ukrainische Krim-Halbinsel, versorgen kann. Und dann wird es wahrscheinlich auch nochmals Kämpfe geben, schwere Kämpfe im sogenannten Kessel von Debaltsewo. Das ist eine Stadt mit einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt zwischen den beiden Städten Lugansk und Donetsk. Ich denke, also der Krieg wird wahrscheinlich jetzt nochmals aufflammen, bis dann eben am Sonntag früh dann diese Waffenruhe in Kraft treten wird.
Und danach zum Schluss, Peter Giesling, was kommt danach?
Nun, man hat sich geeinigt offenbar auch in dieser Nacht auf konkrete Termine. Und an diesen Terminen will man ganz konkret dann diskutieren, beispielsweise über Verfassungsreformen in der Ukraine, über den Status, der den abtrünnigen ostukrainischen Teilrepubliken zukommen soll. Das heißt, es wird Verhandlungen geben, das hat man vorgesehen, aber zuerst muss sich jetzt quasi beweisen, dass eben diese Waffenruhe dann konkret auf dem Felde hält und dass die nicht nur einfach auf dem Papier, auf einem weiteren Papier festgeschrieben wurde.
Das waren Einschätzungen von Peter Giesling live in Moskau. Vielen Dank. Und die Ukraine ist auch Thema in der Nachrichtenübersicht mit Christoph Stude.
Der Internationale Währungsfonds IWF will die Ukraine weiterhin finanziell unterstützen. IWF-Chefin Christine Lagarde sagte, man habe sich auf ein Hilfspaket von 17,5 Milliarden Dollar geeinigt. Die Ukraine habe im Gegenzug, Zitat, ehrgeizigen und harten Reformen zugestimmt. Die Nationalbank soll einen neuen Franken-Mindestkurs garantieren. Das fordert die SP. Kurzfristig soll die Nationalbank den Kurs bei 1 Franken 15 festlegen. Nur so könnten Arbeitsplätze gesichert werden, sagte SP-Präsident Christian Löwra. Mittelfristig soll der Kurs etwas höher liegen. Zurzeit kostet ein Euro 1 Franken 05. Die von den bürgerlichen Parteien vorgeschlagene Deregulierung lehnt die SP ab. Und längere Arbeitszeiten und Lohnkürzungen wolle die Partei mit allen Mitteln bekämpfen. Als Reaktion auf den starken Franken will die Credit Suisse die Kosten senken. Dazu sollen auch weitere Stellen von der Schweiz ins Ausland ausgelagert werden. Mit dem starken Franken sei es teurer geworden, Personen in der Schweiz zu beschäftigen, sagte CS-Konzernchef Brady Dugan. Den Mitarbeitenden kürzte die Credit Suisse die Boni für letztes Jahr durchschnittlich um 9%. Den Aktionären sollen eine unveränderte Dividende von 70 Rappen pro Aktie ausbezahlt werden. Für das vergangene Jahr meldet die Credit Suisse 10% weniger Gewinn als im Vorjahr. Es sind noch 2,1 Milliarden Franken. Die Angestellten des Schaffhauser Industriekonzerns Georg Fischer müssen ab sofort wöchentlich 4 Stunden länger arbeiten, bei gleichbleibendem Lohn. Grund für die Massnahme sei die Aufwertung des Schweizer Frankens, teilt der Konzern mit. Die Arbeitszeitverlängerung gilt vorerst für alle Schweizer Standorte bis Ende Jahr. Sie sei zusammen mit den Personalvertretungen beschlossen worden, schreibt Georg Fischer. Der Versicherungskonzern Zürich hat letztes Jahr mehr Umsatz, aber weniger Gewinn gemacht. Der Gewinn sank um 3% auf 3,9 Milliarden Dollar. Gemäß Konzernmitteilung stiegen die Gesamteinnahmen um 6% auf 74 Milliarden Dollar. Eine Studie des GFS-Forschungsinstituts Bern sagt, bei rund 10% der Befragten sei eine rassistische Einstellung feststellbar. Weiter heißt es in der Studie, bei der Befragung im letzten Jahr hätten knapp 20% eine muslimfeindliche Haltung gezeigt. Befragt wurden je 1000 Schweizerinnen und Schweizer sowie 700 Ausländerinnen und Ausländer. Die Befragungen fanden dreimal statt, nämlich 2010, 2012 und letztmals im Frühling 2014. Die Mehrheit der Befragten gab an, Rassismus sei ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem. Der Bundesrat will untersuchen, wie viel Steuern in der Schweiz hinterzogen werden. Er geht davon aus, dass dem Bund durch Steuerhinterziehung beträchtliche Summen entgehen. Um wie viel Geld es tatsächlich geht, ist aber nicht bekannt. In einer Antwort auf einen Vorstoß der SP schreibt der Bundesrat, er sei auch bereit zu prüfen, was gegen die Steuerhinterziehung in der Schweiz unternommen werden könne. Die schweizerische Unfallversicherung Suva hat einem Mann, der sich beim Sprung mit einem Fahrrad das Handgelenk gebrochen hatte, die Taggelder zu Recht um die Hälfte reduziert. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es argumentiert, der Versicherte sei beim sogenannten Dirtbiken ein Risiko eingegangen, das sich nicht auf ein vernünftiges Maß reduzieren lässt. Damit fällt das Dirtbiken, bei dem akrobatische Sprünge mit dem Velo über Erdhügel oder Schanzen gemacht werden, in die gleiche Kategorie wie etwa Motorradrennen, Boxwettkämpfe oder Basejumping. Eine Frau und zwei Männer, die 2009 in Grenchen 3 Personen getötet hatten, erhalten definitiv lebenslange Haftstrafen. Das Bundesgericht hat die Beschwerden der 3 Täter gegen das Urteil des Solothurner Obergerichts abgewiesen. Die Verurteilten hatten bemängelt, ihnen sei nicht genügend rechtliches Gehör gewährt worden. Von ihnen beantragte Zeugenanhörungen seien vom Obergericht zurückgewiesen worden. Das Bundesgericht sagt nun, die Solothurner Oberrichter hätten richtig entschieden. Der sogenannte Schenk-Kreismord 2009 im solothurnischen Grenchen hatte schweizweit Schlagzeilen gemacht. Den drei Tätern wurde ein besonders grausames Vorgehen vorgeworfen. Das Wetter, heute ist es beidseits der Alpen sehr sonnig und morgen Freitag trotz vorüberziehender Wolken oft sonnig. Im Mittelland liegt heute und morgen zunächst gebietsweise Nebel, der sich allmählich auflöst. Im Südtessin ziehen morgen immer mehr Hochnebelfelder auf. Die Temperatur im Norden unter dem Nebel bei 2, sonst bei 8 bis 9 Grad.
Rendezvous unter anderem mit diesen Themen bis 13 Uhr. Der Neuenburger Gesundheitsdirektor in der Höhle der Löwen.
Je suis et je reste très attaché à cette région et au canton de Neuchâtel. Je n'ai.
Da nützt alles Flöten und Flattieren nichts, wenn sich das Volk verraten fühlt. Dann den Angestellten den Lohn kürzen, dafür den Aktionären Dividenden zahlen. Die Credit Suisse sagt ihm: Gleichgewicht. Schließlich.
Sind Sie schon 18?
Ja.
Ihren Ausweis?
Den habe ich nicht dabei.
Sorry, aber ohne Ausweis gibt es bei uns keinen Alkohol.
Klare Ansagen in der Werbung, doch die Politik bombardiere die Suchtprävention immer wieder, kritisiert Suchtschweiz. Doch zuerst zur Zuwanderungsinitiative. Auch für EU-Bürgerinnen und Bürger sollen künftig wieder Höchstzahlen gelten bei der Zuwanderung in unser Land. Mit dieser Vorgabe will die Schweiz mit Brüssel verhandeln. Das hat der Bundesrat gestern klargemacht, als er seinen Vorschlag präsentiert hat, wie er die Zuwanderungsinitiative umsetzen will. Doch wie sollen die Höchstzahlen und Kontingente dereinst berechnet werden? Der Bundesrat hat jetzt erstmals Kriterien skizziert und die haben es in sich. Dominik Meyer aus dem Bundeshaus.
Kurz gesagt, der Bundesrat will die Kantone rechnen lassen. Sie sollen Jahr für Jahr nach Bern melden, wie viele Zuwanderer und wie viele Grenzgängerinnen sie brauchen. Der Bundesrat aber macht Vorgaben, wie die Kantone rechnen sollen. Konjunkturprognosen sollen einfließen, ebenso die Zuwanderung in den Vorjahren. Entscheidend sollen aber auch die Arbeitslosenzahlen sein. Benedikt Würth ist St. Galler Volkswirtschaftsdirektor. Er vertritt die Kantone im Ringen um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und er sagt, Kantone und Regionen mit hohen Arbeitslosenzahlen könnten verhältnismäßig kleinere Kontingente erhalten als Kantone mit tiefen Arbeitslosenquoten.
Im Grundsatz ist es klar, je höher die Zahl der Stellensuchenden, desto größer ist auch ein gewisses Potenzial, die Arbeitsmarktbedürfnisse der Unternehmen zu befriedigen.
Und zwar mit Arbeitslosen, die bereits in der Schweiz sind. Kantone mit hohen Arbeitslosenzahlen also, Neuenburg etwa oder das Wallis und der Jura, könnten es schwerer haben bei der Berechnung der Kontingente. Doch auch von Branche zu Branche dürfte es Gewinner und Verlierer geben. Regierungsrat Benedikt Würth sagt, die Kantone würden genau schauen, in welchen Branchen es viele Stellensuchende gebe. Die höchsten Arbeitslosenquoten gibt es aktuell im Gastgewerbe und auf dem Bau. Für diese beiden Branchen dürften die Kantone daher eher kleine Bedarfszahlen an EU-Zuwanderern berechnen.
Die Bauwirtschaft wie das Gastgewerbe muss sehen, dass der erklärte gesellschaftliche Wunsch da ist, dass man die Integration der Menschen, die hier leben, vorantreibt und dass das der Vorrang ist und nicht die Rekrutierung auf dem europäischen Arbeitsmarkt.
Solche Aussichten kommen, es ist kaum verwunderlich, gar nicht gut an bei den betroffenen Branchen, bei den Wirtinnen und Wirten etwa.
Wir befürchten am meisten, dass wir bei den Kontingenten zu kurz kommen,
sagt Stefan Schaub vom Branchenverband GastroSwiss. Es sei falsch, Kontingente für Zuwanderer aus dem EU-Raum anhand von Arbeitslosenzahlen zu berechnen.
Die Arbeitslosigkeit im Gastgewerbe ist sicherlich auch der hohen Fluktuation geschuldet. Es kommt natürlich auch noch der Effekt hinzu, dass viele Leute oder viele Erwerbskarrieren am Schluss im Gastgewerbe enden und die Personen dann als Arbeitslose im Gastgewerbe zählen.
Angewiesen auf gute Fachkräfte aus dem Ausland sei das Gastgewerbe dennoch. Zudem unternehme GastroSwiss bereits sehr viel, um zum Beispiel Flüchtlinge zu integrieren. Ähnliche Befürchtungen wie das Gasgewerbe hat auch die Baubranche. Matthias Engel vom Schweizerischen Baumeisterverband sagt, die hohen Arbeitslosenquoten auf dem Bau würden ein falsches Bild abgeben.
Das Bauhauptgewerbe ist eine saisonale Branche. Wir brauchen unsere Arbeiter im Sommer. Und gerade wenn man auf die Arbeitslosenquote schaut, provoziert man, dass man noch mehr Schweizer kurzzeitig anstellen muss und dann im Winter die Arbeitslosenzahl noch höher sein wird.
Es ist nicht zu überhören, das Kontingenzsystem der Zukunft wird Verteilkämpfe mit sich bringen, mit Gewinnen und Verlieren.
Rassistische Äußerungen kommen immer wieder vor, etwa in Online-Foren oder in den sozialen Medien. Doch wie verbreitet sind rassistische Einstellungen in der Schweizer Bevölkerung wirklich? Dieser Frage sind Wissenschaftler des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag des Bundes nachgegangen, und zwar über mehrere Jahre. Das Resultat gibt zu reden. Gaudenz Wacker.
Spielt es für Sie eine Rolle, welche Nationalität, Religion oder Hautfarbe Ihre Nachbarn haben oder welche Sprache Sie sprechen? Unter anderem mit dieser Frage maß das Forschungsinstitut GFS Bern rassistische Einstellungen in der Schweiz dreimal zwischen 2010 und 2014 bei insgesamt über 5'000 Personen. Das Ergebnis, so GFS-Geschäftsführer Claude Longchamp, sei:
Dass 90% der Bevölkerung in der Schweiz keine rassistischen Einstellungen zeigt, vielleicht ein bisschen Kritik übt, aber keine systematische Kritik übt und deshalb auch keine rassistische Einstellung zeigt. Faktisch haben wir mit leicht schwankenden Anteilen in den letzten 4 Jahren festgestellt, dass wir 10% haben mit rassistischen Einstellungen.
Gründe dafür gäbe es unterschiedliche. Der wichtigste Anlass für rassistische Einstellungen liege aber in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Vor allem dann, wenn man mit Menschen zusammenwohnt, die verschiedener Konfession, verschiedener Hautfarbe, verschiedener Sprache sind, dann nimmt diese Problematisierung zu.
Eine Rolle spielten aber auch Kollegen anderer Nationalitäten am Arbeitsplatz oder eigene Erfahrungen, etwa Gewalt. Insgesamt seien rassistische oder speziell muslimfeindliche und antisemitische Einstellungen zwischen 2010 und 2014 tendenziell zurückgegangen. Und da meldet die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Martin Brunschwig-Graf, Skepsis an. Die Realität zeige etwas anderes.
Die Fakten und die Ausdrücke und was passiert heute ist etwas anders und hier ist es nicht abnehmen.
Rassistische Einstellungen nehmen nicht einfach ab. Es hänge stark davon ab, wann man sie messe. Welchen Einfluss der Umfragezeitpunkt haben kann, zeigen die Ergebnisse zur Muslimfeindlichkeit. Im Frühling 2010 maß das Forschungsinstitut GFS Bern 45% mit Stereotypeneinstellungen gegenüber Muslimen, etwa Stereotypen wie «Muslime unterdrückten Frauen generell, respektierten Menschenrechte nicht oder seien allgemein aggressiv». Die Zahl ging auf 19% im Frühling 2014 zurück. Longchamp selber erklärt den hohen Wert von 2010 mit der Minarett-Abstimmung wenige Monate zuvor. Das Klima gegenüber Muslimen sei zum Umfragezeitpunkt angeheizt gewesen. Eine rassistische Meinung in einer Studie zu äußern, ist heikel. Und doch ließen sich rassistische Einstellungen messen, so Claude Longchamp.
Wir haben eine indirekte Methode gewählt, indem wir versucht haben, Situationen zu beschreiben und dann die Reaktionen zu testen und daraus einen allgemeinen Schluss zu machen.
Ein Resultat, das sich von anderen Ländern nicht gross unterscheide. Der Bund, der die Studie in Auftrag gab, sieht die Untersuchung als eine Art Barometer. Das zeigt, wo sich Problemzonen im Zusammenleben zeigen. Die aktuellen Ergebnisse geben keinen Grund zur Sorge, so der Leiter der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes, Michele Galizia.
Wenn man auch jetzt sagen würde, okay, schauen wir die Werte, die einzelnen Werte an. Wir haben keine skandalös schlechten Werte in der Schweiz. Unsere Gesellschaft ist gesund und funktionsfähig.
Das Barometer misst aber weiter. Der Bund wird in Zukunft alle 2 Jahre erheben, ob und wo sich in der Schweiz rassistische Tendenzen zeigen.
Das war ein Beitrag von Gaudenz Wacker in den Mittagsinformationen von Radio SRF 11.1. In La Chaux-de-Fonds kocht die Volksseele, denn die Regierung hat entschieden, das Akutspital nicht zu renovieren. Das, obwohl das Volk in einer Abstimmung ausdrücklich ein Akutspital in der Hauptstadt Neuenburg und eines in La Chaux-de-Fonds verlangt hatte. Letzten Samstag gingen 3000 Leute für das Spital auf die Straße. Gestern Abend ist gleich der ganze Regierungsrat angetreten, um seine Position dem Volk zu erklären. Und Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn war dabei.
Die Arme verschränkt sitzen gut 600 Chaux-de-Fonniers regungslos in der noblen Salle de Musique und lassen 50 Minuten PowerPoint-Präsentation des Neuenburger Finanz- und Gesundheitsdirektors Laurent Kurt über sich ergehen. Kein Applaus, kein Kommentar, kein gar nichts. Weitschweifig erklärt ihnen der Sozialdemokrat, dass sie künftig auf ihr heutiges Spital verzichten müssen. Doch noch während den letzten persönlichen Anmerkungen Kurz bricht es aus ihnen heraus.
Je suis et je reste très attaché à cette région et au canton de Neuchâtel. Je n'ai
Eben erst renovierte Salle de Musique ist sich andere Töne gewohnt. Hier spielen in der Regel Sinfonie und Kammerorchester auf höchstem Niveau. Selbst Chaux-de-Fonniers und früherer Gemeinderat der Stadt versucht Laurent Kurz seinen Leuten zu erklären, dass er schlicht keine Mittel hat, den Volksentscheid von zwei Akutspitälern, die sich die Aufgaben teilen, umzusetzen.
Nous n'arriverons pas, c'est pas une question de volonté politique, c'est pas une question de moyens financiers, en tout cas pas strictement. Nous n'avons pas les gens pour faire tourner les services. Nous n'arrivons pas à recruter, nous n'arrivons plus à assurer la sécurité.
Es fehle an Geld. Das Kantonsspital ist mit 300 Millionen Franken verschuldet. Es fehle vor allem aber an Personal, das in La Chaux-de-Fonds arbeiten will, sagt er. Ein Gemeindepolitiker im Saal kann das nicht nachvollziehen.
J'ai de la peine à concevoir au sein d'une institution que des collaborateurs fassent la loi finalement. Fassent la loi, tiennent le couteau par le manche. Je comprends pas que ça vienne comme un des arguments pour mettre en cause la volonté populaire.
Nur weil das Spitalpersonal nicht in La Chaux-de-Fonds arbeiten wolle, könne man doch nicht einen Volksentscheid rückgängig machen. Laurent Kurt kann nicht überzeugen. Die Meinungen der Chaux-de-Fonniers sind längst gemacht. Das weiß der Regierungsrat, sagt er im Gespräch.
C'est la grosse difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement neuchâtelois aujourd'hui d'expliquer qu'au fond
Der Vorschlag von zwei Spitälern, die sich ergänzen, wurde 2013 ohne entsprechende Finanzierung vors Volk gebracht. Kurz hat damals die Idee dennoch unterstützt. Heute die Kehrtwende. Anstelle die Bevölkerung weiter glauben zu lassen, dass sich der Kanton das leisten kann, zieht Kurz die Notbremse.
Continuer de faire croire que quelque chose est applicable, alors que tous les signaux montrent qu'on n'y arrivera pas. Quand disant aujourd'hui tout bien pesé, on n'y arrivera pas, on doit vous le dire. Et c'est le message au fond qu'on doit adresser aujourd'hui aux Neuchâtelois et aux Neuchâtelois.
Er fällt einen Entscheid, den seine Vorgänger fürchteten. Entsprechend heftig ist die Kritik in der Salle de Musique. Zwar meldet sich nur die Lokalprominenz zu Wort. Was man hinter den Mikrofonen aber nicht hört, ist das giftige Gezischel unter den Sitznachbarn, wenn sich der Verräter, wie er genannt wird, zu erklären versucht. In den geharnischten Kommentaren versteckt sich die inhärente Angst der Chaux-de-Fonniers, vom unteren Teil des Kantons abgehängt zu werden und zur Banlieue zu verkommen. Einer sagt es so. Erst wurde unsere Ingenieurschule nach Neuenburg abgezogen, danach die Geburtsabteilung des Spitals, dann das Konservatorium. Die beiden Steinway-Flügel von Mäzen aus La Chaux-de-Fonds bezahlt, stünden ja bereits in Neuenburg. Und nun noch weitere Spitalabteilungen? Nein. Bis nach 23 Uhr stellt Kurt der Bevölkerung Red und Antwort. Doch noch während er auf der Bühne um Verständnis ringt, zirkuliert in den Rängen bereits eine Petition für eine neue Geburtsklinik in La Chaux-de-Fonds. Die feine Akustik der Salle de Musique macht jede Dissonanz unüberhörbar.
Die einen müssen sparen, die anderen bekommen mehr. So kann man zusammenfassen, was die Credit Suisse heute bekannt gegeben hat. Die Großbank hat im letzten Jahr über 2 Milliarden Franken Gewinn gemacht und zahlt ihren Aktionären eine stattliche Dividende. Dafür kürzt die Bank ihren Mitarbeitern den Lohn. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Wer bekommt wie viel vom erwirtschafteten Konzerngewinn? Diese Frage muss sich jede Firmenführung jedes Jahr von Neuem stellen. Was die Credit Suisse betrifft, scheint es dieses Mal vor allem den Aktionären gut zu gehen. Sie mussten bis heute zwar um ihre Dividende bangen. Grund war die Milliardenbuße, mit der die Bank den Steuerstreit mit den USA beigelegt hatte. Das zog über 2,8 Milliarden Dollar aus den Kassen und zehrte an den Kapitalreserven. Das Kapitalpolster der Bank, das in Krisenzeiten als Sicherheit dient, war plötzlich zu dünn. CS-Chef Brady Dugan setzte dann aber offenbar sehr viel daran, das entstandene Kapitalloch rechtzeitig wieder zu stopfen und genügend Geld zu erwirtschaften, um den Aktionären erneut eine Dividende von 70 Rappen pro Titel auszahlen zu können. Die Aktionäre mit einer ansprechenden Dividende zu belohnen, das sei eine Priorität für die CS, betont Dugan.
I think that's something that is important to our shareholders and it's something that's a priority for us.
Angesprochen auf die Angestellten betont der 55-jährige Amerikaner, die CS versuche stets, die Balance zu finden zwischen Aktionären und Angestellten.
Obviously, we're trying always to get the balance right between returns to shareholders and returns to employees.
Zu dieser Balance gehört dieses Mal offenbar, dass bei den Löhnen gespart wird. Der Bonustopf für die gesamte Belegschaft wird um 9% verkleinert. Das hängt damit zusammen, dass die Bank schlicht auch rund 10% weniger verdient hat als noch vor einem Jahr, auch wegen der Buße in den USA. Lohnkürzungen gibt es übrigens quer durch die ganze Bank, auch bei der CS-Spitze. Sie hat gar eine überdurchschnittlich großen Lohneinbuße zugestimmt. Der Verwaltungsrat verzichtet auf 25% des Salärs, das Management auf 20% des Bonuses. So gesehen nimmt sich die CS-Spitze von den Sparübungen nicht aus. Für die Belegschaft kommt zum schrumpfenden Bonus aber hinzu, dass die Credit Suisse die Kosten weiter senken will. Noch einmal um 200 Millionen Franken bis Ende 2017. Grund ist der starke Franken. Entsprechend dürfte bei den Sparmaßnahmen denn auch der Standort Schweiz im Fokus stehen. Brady Dugan schweben verschiedene Maßnahmen vor. Effizienter arbeiten zum Beispiel.
And that'll be things from general efficiency to obviously it may be some people-related issues as well. Potentially also moving some jobs into lower cost areas, which is something we've been doing for a long time.
Oder er prüft eben auch, ob Jobs aus der teuren Schweiz ins günstigere Ausland verlagert werden können. Eine Nachricht, die ebenfalls primär die Investoren freuen dürfte. Die Aktie, die legt jedenfalls an der Börse kräftig zu.
Und vor eins noch das da. Ein Glas Wein oder Bier zum Mittagessen, danach eine Zigarette, so machen das heute immer weniger. Das freut die Präventionsorganisation Sucht Schweiz, aber es könnten noch weniger sein, wenn es nach den Präventionsfachleuten geht. Die würden gerne noch mehr Prävention machen, was allerdings nicht ganz so einfach ist, denn Präventionsideen haben es im eidgenössischen Parlament schwer. Inlandredaktor Samuel Buri.
Jugendliche, die sich am Bahnhof oder in Parks nachts mit billigen Drinks einen Rausch antrinken, das ist laut der Stiftung Sucht Schweiz eines der grossen Probleme im Alkoholbereich, auch wenn tendenziell in der Schweiz weniger geraucht und getrunken wird. Deshalb schlugen Präventionsfachleute zum Beispiel einen Mindestpreis auf Alkohol vor, also kein Billigbier von der Tankstelle, so Monique Portner von Sucht Schweiz.
Menschen, die preissensibel reagieren, die ein kleineres Portemonnaie haben, gerade auch junge und eben problematisch Konsumierende, reagieren auf solche Preismaßnahmen.
Doch im Nationalrat war eine klare Mehrheit von Mitte bis rechts gegen den Mindestpreis. Zur Debatte steht noch, ob Tankstellen und Läden nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen. Aber das Anliegen der Präventionsfachleute hat Gegenwind.
Das sind wirtschaftliche Interessen, die einmal mehr die Interessen des Gesundheitsschutzes dominieren,
klagt Monique Portner. Sie befürchtet, dass beim Tabakgesetz, das bald ins Parlament kommt, wieder dieselben Mechanismen spielen, dass eine Koalition aus Wirtschaft, liberalen und bürgerlichen Kräften geplante Werbeverbote aus dem Gesetz kippt. Ganz so schwarz sieht es Thomas Pletscher von Economy Suisse nicht. Der Wirtschaftsverband begrüße Prävention, denn sie verhindere volkswirtschaftliche Schäden, so Pletscher.
Präventionsfachleute haben aber die Tendenz, dass die Prävention in Bevormundung überschlägt.
Bevormundung. Etwa die geplanten Werbeverbote für Tabak in Medien oder auf Plakaten. Einverstanden ist Economy Suisse aber mit der Idee, dass unter 18-Jährige in der Schweiz keine Zigaretten kaufen dürfen. Dort wiederum sträuben sich FDP und Gewerbeverband. Sie wollen das Schutzalter nicht national regeln. Der stärkste politische Druck, so Thomas Plätscher, komme von den betroffenen Branchen.
Bei allen Gesetzesvorlagen, die spezifisch auf eine Branche abzielen, ist das Lobbying groß.
Denn Alkohol- und Tabakindustrie wollen nicht, dass weniger geraucht oder getrunken wird. Und wie die Präventionsfachleute versuchen auch sie, die Politiker in Bern, zu beeinflussen. Ob bei einem Glas Wein oder nicht, bleibe dahingestellt.
Samuel Buri über den neuen Bericht «Schweizer Suchtpanorama 2015», der heute präsentiert worden ist. Und Sucht, Suchtprävention, Verbote und Gebote in einer liberalen Gesellschaft ist auch unser Tagesgespräch. Gleich im ersten und vierten nach Christoph Studer mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Ein endgültiger Durchbruch ist es möglicherweise nicht, aber doch eine Einigung. Ab Sonntag soll in der Ostukraine ein Waffenstillstand gelten. Darauf haben sich Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich geeinigt. Der starke Franken und die Schweizer Wirtschaft. Die Credit Suisse will weitere Stellen ins Ausland verlagern. Georg Fischer lässt seine Angestellten länger arbeiten. Und die SP fordert von der Nationalbank einen 9-Euro-Mindestkurs. Das Bundesgericht bestätigt die lebenslangen Haftstrafen im sogenannten Schenk-Kreis-Mord 2009 im solothurnischen Grenchen. Die drei Täter töteten damals drei Menschen, zwei der Opfer waren mit Plastiksäcken über dem Kopf erstickt worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.